Claudia?
Ja.
Im Rahmen der Ablösung Server 2012 R2 bin ich über den GLHv3 gestolpert. VPN für IMU Resolutions, das ist der NPS-Server dazu.
Okay.
Ehrlich gesagt überlege ich, ob ich den einfach ausschalte, statt zu migrieren, weil ich sehe da überhaupt keine Log-Einträge mehr.
Ja, wenn da keine Logs sind, aus damit.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Ja, was hat die IT denn da wieder nicht auf die Reihe bekommen?
Wahrscheinlich NPS-Logging nicht eingeschaltet.
Das wird der wahrscheinlichste Fall sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wartungsfenster-Podcast. Mit mir dabei
die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Hallo.
Hallo.
Was ist 52 durch 2?
52 durch 2, 26.
Ja. Genau, wir haben Ausgabe 26. Das heißt, wir sind jetzt auch rein rechnerisch seit einem Jahr am Podcasten.
Stimmt. Das war ungefähr zur gleichen Zeit letztes Jahr, als wir angefangen haben.
Ja, genau, 28. Januar 2022 kam unsere Nullnummer raus.
Gesprochen hatten wir ja schon eine Weile davor darüber und dann haben wir das einfach mal gemacht.
Wir haben dieses Projekt relativ lange vor uns hergeschoben, ne? Ich meine, ich hatte da auch schon diverse Domains registriert und hin und her, aber irgendwie haben wir es nie auf die Kette gekriegt.
Ja, guck mal. Sind wir doch länger dabei geblieben, als wir dachten.
Ja, obwohl es ja doch ein ziemlicher Struggle ist, alle zwei Wochen. So quasi am Sonntagabend davor gucken wir dann gemeinsam immer in das OneNote.
Ja, genau. Ne, wir nehmen uns immer ganz geflissentlich vor, dass wir die Shownotes eine Woche vorher fertig haben. Und dann
genau, die Sendungsplanung hatten wir irgendwann mal gesagt, so nach der ersten Woche muss das fertig sein, damit wir eine Woche haben, dran rumzufeilen, und trotzdem endet es mal darin, dass wir dann am Montag immer hier ins Büro gehetzt kommen und dann so,
ich habe da gestern noch ein paar Themen reingehabt. Genau, lass mal gucken hier, lass mal durchlesen, was wir da geschrieben haben gegenseitig.
Ja, ich glaube, wenn man das jetzt mal so rückwirkend selbstkritisch betrachtet, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle merkt man das dann schon, dass wir uns da jetzt nicht zen-mäßig zwei Wochen auf jede neue Sendung vorbereiten. Auch wenn wir da unser Bestes geben. Ich glaube, auch in der Audioqualität lässt sich vielleicht noch das ein oder andere verbessern. Wobei ich glaube, das war ja so am Anfang meine größte Sorge.
Ja.
Das war am Anfang auch scheiße.
Ja, klar. Ne? War auch so mangels Equipment. Aber wenn man mal gerade anfängt, dann holt man sich ja nicht vielleicht direkt die.
Ja, so rückblickend betrachtet war das echt so mit der größte Punkt, wo ich mal gesagt habe, boah, wenn du das schon anfängst, dann soll es dich auch geil anhören. Mhm. Aber gut, wir machen das Beste aus diesem Hobbyprojekt.
Wir freuen uns, dass unsere Hörer über die ersten Folgen hinausgekommen sind bei der Tonqualität.
Ja, ich gucke mir auch so ein bisschen Statistiken an. Mhm. Da finde ich zum Beispiel so eine Statistik, die kann man bei Apple dann einsehen, wobei ich auch nicht weiß, wie zuverlässig die ist. Mhm. Und zwar geht es darum, wie viel Prozent hören eine Folge zu Ende? Mhm. Das ist halt immer so ein schöner Indikator, ne? Wenn die Leute halt, keine Ahnung, wenn 70% vorm Ende aussteigen, dann weißt du, oh, okay, das war jetzt vielleicht irgendwie nicht ganz so eine tolle Folge. Da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen in die Analyse gehen.
Das sollten wir machen.
Ja, ansonsten halt immer schön Feedback hier lassen, und wenn wir irgendwie auch Mumpitz erzählen oder wir irgendwas falsch erzählen, dann könnt ihr uns auch gerne mal darauf hinweisen. Das Ganze lebt ja davon. Wir haben ja unsere schwubbelfreie Telegram-Gruppe.
Genau, per Telegram, per E-Mail anschreiben oder auch einfach auf dem Flur aufhalten.
Ja, das ist ja auch mit das Schlimme, ne? Das hören ja auch Kunden. Wir müssen ja hier immer sehr genau überlegen. Also nicht, dass das hier durch die Zensur muss oder so. Nein. Das wussten wir aber, glaube ich, von Anfang an, dass sich das nicht vermeiden lassen wird, dass das hier auch Kunden hören. Aber wir versuchen das ja, soweit es geht, alles zu anonymisieren. Ja, zwei Wochen sind wieder rum.
Ja, was haben wir denn so gemacht?
Was hast du den letzten zwei Wochen getrieben? Urlaub gehabt?
Was, schon wieder? Naja, gut, ne? Vor 2 Wochen hatten wir einen netten Workshop.
Ist ja, ja.
Da ist man dann auch ein bisschen aus dem Tagesgeschäft, ich sag mal, herausgenommen. Und zwar haben wir einen Workshop gemacht bei der TD Synnex in Nettetal.
Ja, ich komme ja immer noch nicht über TD Synnex hinweg. Also für mich ist ja immer noch die Tech Data oder die Fnet.
Okay, Fnet ist schon, das ist ja, schon, das ist schon
sehr
sträflich.
Lange, ja, ist schon sehr lange her, ich weiß.
Und zwar für den Nutanix Certified Professional Multicloud Infrastructure.
Also 6.5.
Zertifizierung. 6.5, genau.
Es war mal wieder ein Exam-Prep-Workshop.
Genau, ein Exam-Prep-Workshop. Wir haben auch das Exam gemacht. Wir haben auch beide bestanden. so weit, so gut. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja, wir waren ja Anfang Dezember waren wir ja in einem anderen Standort, der TD Synnex, in Leinfeld, ein echter Ding. Da hatten wir ja dann den eine andere Zertifizierung gemacht. Also wir brauchen den ganzen Quark halt für einen Partnerstatus. Ne? Deswegen, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier lustig irgendwie so die Nutanix-Schulungen abgrasen, weil da geht es gar nicht um Schulungen, sondern da geht es darum, die notwendigen Prüfungen und Zertifizierungen.
Wir sind dafür auch mal das Zeug. Ja.
Und so ist das halt, wenn man mit einem Hersteller neu anfängt, dann muss man da erstmal durch diesen ganzen Trainingstross dann da durch. Aber wir haben mit dem Florian da einen ziemlich guten Trainer an der Hand. Unser kleiner Sergeant Hartman. Da fängt das Training dann auch schon mal damit an, es werden nicht alle bestehen. Nein, also es ist tatsächlich, ist das ja schon Druckbetankung. Ne? Also das ist dann so ein Exam-Prep-Workshop. Das heißt, klar, am Ende steht der Prüfung, die proctored ist. Und ja gut, du hast dann halt 2 Tage Zeit, da ein bisschen so auf ein paar Inhalte mal einzugehen, aber im Großen und Ganzen, entweder du hast vorher das Ganze in der Nutanix University dir schon reingefräst.
Was wir natürlich gemacht haben.
Das haben wir ja auch getan, zumindest teilweise. Ich glaube aber auch, dass wir beide skilled genug sind, um uns das notwendige Know-how, beziehungsweise das, was uns fehlt, anderswoher zu lutschen. Im Sinne von, wir können da vielleicht von anderen Lösungen ableiten. Wissen, wobei ich ja immer noch nicht darüber hinwegkomme.
Worüber?
Über die VM Anti-Affinity Rules und die VM to Host.
Du meinst die Tatsache, dass man das eine in der GUI konfigurieren kann und das andere nur in der CLI.
Genau, und das VM to Host ist eine Must, was ich nicht haben will. Und also da müsste Nutanix echt nochmal ein bisschen beim ADS mal nachflicken. Also da hätte ich schon ganz gerne die gleichen Funktionsweisen wie bei DRS eben, ne, VM to Host oder VM to VM, Affinity, Anti-Affinity Rules. Die gegebenen Optionen halte ich an dieser Stelle
ein
bisschen.
Was bringt dir die eine Schutt-Regel, wenn alle, ich sag mal, du hast ein Cluster, dir kann eine bestimmte Anzahl Hosts ausfallen. Und wenn du eine Must-Rule hast, die mehrere Hosts umfasst, dann ist das doch quasi das gleiche wie eine Schutt-Regel. Weil wenn mehr Hosts ausgefallen sind, dann hast du ganz andere Probleme in deinem Cluster.
Good point. Ja, ihr seht, die Kollegin hat das besser verstanden als ich. Ich führe das einfach darauf hin zurück, dass das im Zweifelsfall nicht mal mehr mein Job ist.
Nein, wir sind alle VMware DRS gewöhnt. Das ist alles okay.
Nein, du musst das jetzt machen. Ich habe andere Aufgaben. Ich fürchte, ich komme in der Nummer komme ich da nicht.
Wolltest du nochmal dran erinnern, mich?
Nein, ist gut. Nein, also ansonsten ein ganz cooles Training. Auch der Flo ist ein super Trainer, kommt ja auch aus der Praxis. Das können wir eigentlich jedem nur empfehlen. Mhm. Also zumindest ne, die Nutanix Partner werden wollen, wenn ihr die notwendigen Trainings machen müsst. TD Synnex und den Kollegen Schorn. Die Trainings kann man bedenkenlos empfehlen. Was ja auch ganz lustig war an der Stelle, war dann ja diese Vorstellungsrunde. Das ist ja dann wieder mit Techies unter sich.
Ja.
Und man hat dann schon so die üblichen Verdächtigen. Also es ist ja vielleicht auch so eine Berufskrankheit, aber ich komme ja auf so einen Parkplatz und dann, ich erkenne ja schon an den Kennzeichen, ja, wer sich da wieder so rumtummelt.
Ja,
ne?
Natürlich.
Die Kollegen von der Comline waren in Klassenstärke da. Gruß geht raus. Ich glaube, ihr kamt von überall her.
Die hatten knapp 50%, ne?
Nicht ganz, genau, aber waren irgendwie 13 Leute und 6 von der Comline. Genau. Der Lacher war groß, als ich der, eigentlich warst du die Erste in der Runde, die dann nicht mehr von der Comline war.
Ich sage, ne, ich war die Erste in der Runde, es ging halt so reihum und man stellte sich vor und die ersten vier waren schon von der Comline und ich habe noch überlegt, ob ich das sage, was du später sagtest, ich bin nicht von der Comline.
Genau. NetPlan war da, die CanCom war da, Magellan, die Kollegen von der PDV aus dem Osten Deutschlands, Gruß geht raus. Fand ich sehr lustig. Ich finde, das ist unter Technikern ist das auch immer so angenehm entspannt. Ja, wenn ich dann so auch so andere Veranstaltungen, wo dann mal eher so saleslastig sind. Ich glaube, die Sales-Leute reden, glaube ich, nicht so viel miteinander. Klar reden die mit den Leuten, das Training veranstalten oder wenn du so Herstellerveranstaltungen hast, ne, dann tauscht man sich da aus. Aber das war ja jetzt so eigentlich eine ganz angenehme, ganz lockere Runde unter Technikern. Ich finde, das ist immer deutlich entspannter.
Ja. Ja, fand ich auch.
Als wenn Sales-Volk.
Wobei das ja eigentlich verwunderlich ist. Eigentlich müssten doch Sales-Leute kommunikativer sein als wir Techies.
Ja, aber Sales ist halt untereinander. Ne? Redest mit der Konkurrenz. Ne? Die klauen dir im Zweifelsfall deine Kunden. Das ist immer so ein bisschen wie kleine kläffende Hunde, so auf der Hundewiese. die sich dann gegenseitig.
Schönes Bild.
Ja, dabei bin ich nicht mein Hundemensch. Ne? du warst wieder das lila Eichhörnchen.
Ja klar, weil man würde ja immer gerne sagen, ne, die Techniker und Technikerinnen, war aber nicht der Fall. Ja.
Nein.
Ne, so der Klassiker, ne? Haut rein, Jungs, und Mädel.
Genau.
Nein, ist immer klein bisschen schade, wobei ich bin da relativ leidenschaftslos. Also das Einzige, was mich ein bisschen gewurmt hat, ne, es gab dann hinterher, nachdem wir diese Prüfung bestanden haben, quasi so ein Code, mit dem man sich im Shop von Nutanix so NCP-gelabeltes Swag hätte kaufen können. Also ne, Shirts oder weiß ich nicht. Aber gerade Shirts, tja, was soll ich sagen? Da gab es keine Damen-Shirts. Also gab es nur für Herren. Herren-Polos, Herren-Hemden. Fand ich ein bisschen schade.
Ich glaube, da müssen, glaube ich, alle Hersteller mal irgendwie nacharbeiten.
Ja.
Ich glaube, das ist halt immer noch viel zu selten. Also, ich weiß nicht, wir waren ja auch Wien in Köln, da war die Frauenquote auch unfassbar niedrig.
Mhm.
Also da muss ich ja tatsächlich noch ein bisschen was tun.
So ist es.
Aber wahrscheinlich werden wir es nicht mehr erleben.
Pass auch doch nicht sowas. So alt sind wir doch noch gar nicht.
warte mal ab.
Sind wir schon
nicht
Dinosaurier?
Ich werde gleich machen, dass du dich alt fühlst. du hattest noch einen anderen lustigen Downer. Du hast ja mal so ein latent laufendes O365-Projekt bei einem unserer Lieblingskunden.
Ja.
Latent laufend heißt immer, dieses Projekt schleppt sich eigentlich immer nur so von Stop zu Stop.
Ja, genau. Ne, das hat irgendwie im Mai letzten Jahres angefangen und wir hatten dann auch ein paar Fortschritte gemacht und dann wurde das erstmal gestoppt, weil so Office passte nicht. Also ne, Office 365 ging um Exchange Online vor allen Dingen. Dann stellte sich irgendwann raus, als sie die ersten Mailboxen migriert, die haben ja Outlook 2010. Ups. funktioniert nicht. Nachdem das dann gerade gebogen war, kam dann auf, da würden wir gerne weitermachen. Also hat man sich mal wieder zusammengesetzt, man hat mal wieder telefoniert, also ein Zoom-Meeting gemacht, weil Teams ja noch nicht geht.
Ich musste mir letztens Zoom auf dem Rechner installieren.
Ja, ich auch.
Ich fühle mich so schmutzig.
Nein, ich habe mir das Zoom auf dem Handy installiert. Nur für dieses Meeting.
Okay. So schmutzig.
Ja, auf meinen Rechner kommt das nicht drauf. Genau, und jetzt bekam ich wieder eine E-Mail, das ist wieder abgesagt wegen, dreimal darfst du raten.
Lizenzkosten.
Nein, es ist eine größere Organisation.
Datenschutz.
Aber natürlich, es ist wegen Datenschutz abgesagt.
Okay.
Ich kann jetzt
wer nicht will, der hat schon.
Da musst du einfach mit den Augen rollen und weitermachen.
Ja, weitermachen war dann auch das Stichwort am 25.01. Wir waren auf dem Weg nach Dortmund.
Ja,
zu unserem,
wir saßen im Auto Freunden und haben das gar nicht so richtig mitbekommen. Ne?
Genau, ich hatte den Kollegen, die über Teams noch Bescheid sagen wollen, wann wir ungefähr eintreffen werden. Mhm. Mit dem Wissen von heute weiß ich, dass meine Nachricht nie ankam. Unterwegs bekam ich dann einen Anruf von einem anderen Kunden, den konnte ich dann leider nicht annehmen. Aber wir bekamen dann wohlgemerkt wieder über Teams dann mit von den Kollegen hier aus dem Büro, dass unser VPN-Tunnel zu Azure weg war, dass SharePoint irgendwie nicht geht, dass Teams irgendwie auf Rechner nicht geht, aber auf dem Handy schon. Ja, und stellt sich raus, da war global mal ein bisschen was bei Microsoft kaputt. Als wir dann nämlich auch in Dortmund ankamen, es war schon ein bisschen gelöste Stimmung. Ne? Also normalerweise bin ich ja davon ausgegangen, so Teams kaputt, SharePoint kaputt, die Welt brennt. Nee, also so die allermeisten Kunden haben das ziemlich entspannt eigentlich dann sind angenommen.
Was soll man machen? Jetzt sind wir auch nicht ansprechbar, wir können jetzt gerade nichts machen. Ist gut, dann können wir uns mal zurücklehnen. Ja. Ohne Unsinn, was war es denn? Das Netzwerk.
Genau, der Netzwerk hat es wieder kaputt gemacht.
Ja, man sagt auch nicht wieder. Wir regen uns immer darüber auf, wenn es heißt, das Netzwerk ist schuld, aber ja, diesmal war das Netzwerk schuld.
Genau, und zwar hatte man bei Microsoft, wollte man automatisiert wohl eine IP-Adresse von einem Warnrouter ändern. Grundsätzlich sollte das jetzt erstmal kein Riesending sein. War es dann aber, weil Router ändert IP-Adresse, denkt sich, eine neue IP-Adresse und fängt dann wohl an, über BGP seine ganzen Nachbarn zu informieren. Die informieren andere und irgendwie waren dann mehrere Minuten lang irgendwelche Forwarding-Table mit Müll gefüllt. Jetzt kann man natürlich wieder, und das war natürlich dann auch so, du hast dann die ganzen Nasen wieder gehabt, die auf Microsoft eingeprügelt haben. Hey Leute, das ist ein komplexes System, da kann auch mal was in die Hose gehen. Mhm. Ja, hatten ja relativ schnell dann auch Diskussionen, so, ja, müssen wir Multicloud machen? Ja, mach mal Multicloud, verlager dein Teams mal zu Amazon.
Wunderbar.
Nein, so ist das halt. Mhm, ne?
Passiert. Und guck dir mal die SLAs an. Ne? Check. Microsoft sagt nicht, ihr habt diese Dienste 100% der Zeit zur Verfügung. Ja?
Nicht. Ja, aber wenn ich dasselbe betreibe, dann habe ich 100% Verfügbarkeit.
Ja, aber Teams
weil
mal selber.
Du deinen Scheiß nie anpackst. Ja?
Genau, weil deine Systeme seit 5 Jahren keine Patches gesehen haben. Nein. Überzogen. Ja. Aber ne, guckt euch die SLAs an. Wie lang war der Ausfall jetzt?
Zwei, drei Stunden. Ja. Dann kam alles schnaufend wieder hoch.
Kaum anfangen zu rechnen.
Ich glaube auch, dass das in Ordnung war. Mhm. Microsoft hatte dazu auf jeden Fall dann auch ein Postmortem verfasst. Mhm. Den können wir auch an der Stelle mal verlinken. Aber ja, ich würde jetzt deswegen keinen Aufriss machen. Das war nicht der erste. Ich meine, klar, das war natürlich global. Ne? Also sonst hast du ja mal eher so Ausfälle, die dann einzelne Regions betreffen. In diesem Fall war halt mal global alles am Sack. Ja, ist halt Netzwerk. Und das ist natürlich auch wieder eine schöne Sache. Ja, global alles am Sack, weil Netzwerk kaputt. Netzwerk ist die Infrastruktur für alles. Ja, wenn dein Netzwerk Fratze ist, dann machst du halt gar nichts mehr. Insofern ist es vielleicht auch eine schöne Überleitung, weil
wir haben ein bisschen Radius gemacht die letzten 2 Wochen.
Wir hatten einen Workshop bei unserer ehemaligen Schwester. Da ging es zwar ganz konkret um ein Produkt, aber in allererster Näherung ging es ja erstmal um die Absicherung des Netzwerkzugangs.
Mhm. Mit Radius.
Was haben wir denn noch außer Radius?
Nein, an der Stelle, genau, es ging um die Absicherung des Netzwerks mit Radius, wie man an sowas dran geht, wie man, ich sag mal, auch in der Active Directory das passend vorbereitet und so weiter. Ja, das war ein interessanter kleiner Workshop bei dem Kunden.
Ging ja in, gut, ne, Anlass für den Workshop war, der Kunde hat Aruba ClearPass gekauft, was ja so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau ist, wenn es um Authentifizierung am Netzwerk geht, egal ob Kabel oder kabellos, haben wir ja je nach Kundenanforderungen, schwanken wir eigentlich mal zwischen zwei Produkten, entweder der gute alte NPS, also der Network Protection Server von Microsoft oder aber eben so ein Full-Fetched Aruba ClearPass.
Genau.
Wenn es noch ein bisschen mehr geht.
Lustigerweise gerade erst auf Reddit, wo ich ja wie in allen Social Media nicht gerade viel mache oder viel poste, aber gerade da kam auch die Frage auf, wie ist das eigentlich hier? Ich habe eine SSID, die möchte ich mit Radius absichern. wie geht das denn mit ClearPass und so weiter? Hm. Und hat er dann noch geantwortet, ja, du kannst je nach Anforderung NPS oder ClearPass oder irgendwas in der Richtung machen. Klar gibt es auch noch sowas wie Free Radios, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt raus, weil eigentlich bislang ließ es sich immer mit den beiden Produkten abdecken, was wir so gemacht haben.
Genau, Radius ist Remote Authentication Dial-in User Service. Also in allererster Linie ein Protokoll für die zentralisierte Authentifizierung, Autorisierung und das Accounting. Mhm. Ist halt auch so ein IEEE. Der Standard ist auch gar nicht mal so neu. Mhm. Und wir treffen es, wenn wir über 802.1x reden. Bei ja. mhm. Switches, bei Netzwerk 802.1x, mhm. also sowohl also WLAN, verkabelt als auch genau. kabellos. Mac-out bei Switches.
Ja, ungern, aber ja.
Ja, auch das. und good old VPN.
Ja, natürlich. Wenn du zum Beispiel IPv2 VPN machst, dann möchte deine Firewall ja diesen User authentifizieren und du kannst dir ja aussuchen, möchte ich das gegen eine lokale User-Datenbank machen oder nicht vielleicht einfach direkt mit dem Windows-User, der hier verbunden ist. Funktioniert wunderbar, wenn du im Hintergrund eben einen Radius-Server entsprechend an eine AD angebunden hast.
Genau, wie funktioniert Radius an der Stelle? Radius ist in diesem Fall quasi ein Vermittler. Also hinter Radius steht halt eine wie auch immer geartete Datenbank, mhm. Gegen die dann halt User geworfen werden, um zu gucken, gibt es User. Und Prinzip ist Radius halt eine wunderbare Möglichkeit, ja, alle möglichen Arten von Netzwerkgeräten gegen eine zentrale Benutzerdatenbank.
Genau, die zentrale Benutzerdatenbank ist natürlich in den allermeisten Fällen bei unseren Kunden eine Active Directory. Das ne, als zentrale Benutzerdatenbank hat natürlich den Vorteil, dass du dir nicht mehrere Credentials merken musst. Oder,
ja, aber du musst dich auf jedem Netzwerkgerät selber Benutzer pflegen.
Genau. Warum macht man das eigentlich, ne? 802.1x so, im WLAN kennt das eigentlich inzwischen fast jeder, ne? So ein Corporate WLAN.
WPA2 Enterprise,
ne? Manchmal klickt man da nur drauf und ist verbunden. Was passiert da im Hintergrund? Ja, das Computerkonto authentifiziert sich. Oder aber man muss Benutzernamen und Passwort eingeben. Dann wird der Benutzer authentifiziert. Das mal nur so als Beispiel. Wo es nicht so viele kennen, ist tatsächlich im LAN. Ja, mhm. Das heißt, mein Gerät wird an den Switchport angestöpselt und der Switchport macht dann ein bisschen Magie und dann bin ich entweder im Netzwerk oder ich bin es eben auch nicht.
Wie funktioniert denn diese Magie? Feenstaub.
Genau, ein bisschen Feenstaub. gibt da verschiedene Komponenten, die da mitspielen. Mein Client ist, das wird dann im Radius-Sprech, wird das der Supplicant genannt. Das ist mein Client, mit dem ich ankomme. Und wir haben ganz am Ende den Radius-Server. Die beiden sprechen nicht direkt miteinander. Dazwischen sitzt ein sogenannter Authenticator. Und das ist in dem Fall eben meistens ein Access Point oder ein Access Point Controller oder ein Switch oder eine Firewall, die eben den Traffic zwischen dem Client an sich und dem Radius-Server vermittelt. Das heißt, der Radius-Server muss auch netzwerktechnisch nicht für den Client erreichbar sein. Wichtiger mhm. Punkt, wird oft vergessen. Leitet also weiter, ne, nachdem also so eine grundlegende Kommunikation aufgebaut ist, sprich der Supplicant akzeptiert zum Beispiel das Zertifikat, das der Authenticator vom Server weiterleitet. Mhm. Ja, also nur das Serverzertifikat.
Also Zertifikat ist notwendig für verschlüsselte Kommunikation an der Stelle.
Ist immer notwendig an der Stelle, weil erst danach quasi in einem mit der inneren Methode verschlüsseltes Übergeben der Credentials erfolgt.
Ja, du willst ja deine Credentials nicht Klartext durch die Gegend
schicken. Genau, willst nicht Klartext durch die Gegend schicken und ich möchte es eigentlich auch nur gerne an den Server schicken, der ein Zertifikat ich vertraue. Ganz schwieriges Thema, Zertifikate bei Radioservern.
Laufen gerne mal ab,
sind dann sehr, sehr bockig. Da muss man schon sehr, sehr gut drauf achten, was man da macht, weil im Zweifelsfall, wenn du im laufenden Radius-Server, im laufenden Betrieb mal ein Zertifikat austauscht, dann musst du dir darüber bewusst sein, dass es Clients gibt, die unter Umständen zum Beispiel eine GPO noch nicht gezogen haben oder. Und sowas kann dann eben auch dazu führen, dass es Ausfälle gibt. Mhm. Klammer zu. So, jetzt haben wir also den Radioserver, dessen Zertifikat akzeptiert wurde vom Client. Der Client teilt ihm dann seine Credentials mit und das ist dann entweder, wenn wir EAP MS-CHAP V2 sprechen, das ist eine Radioserver-Einstellung beziehungsweise auch der Client, dann sind das Benutzername und Passwort. Oder wir machen direkt EAP TLS, was wir eigentlich an allen Stellen jetzt auch immer empfehlen. Sprich, auch der Client kommt mit einem Zertifikat und authentifiziert sich damit beim Server.
Ist in diesem Fall aber tatsächlich ein Client-Zertifikat.
Ein Client-Zertifikat.
Der Radioserver prüft dann quasi, ist das Zertifikat gültig?
Ganz genau.
Was steht für die Identität im Common Name des Zertifikats?
Mhm. Genau.
Und EAP ist Extended Authentication Protocol. Das ist quasi dieses, ich nenne es mal Tunneling-Protokoll, was dann zwischen Client und, also zwischen Supplicant und Authenticator gesprochen wird.
Genau, und die Inner Method ist dann entweder MS-CHAP V2 oder TLS.
Genau. Und Radioserver sagt dann quasi dem Authenticator, alles cool, kenne ich, ist authentifiziert und der Authenticator schaltet danach dann den Switchport frei oder gibt Zugang zum WLAN.
Ja, du kannst dem Ganzen auch noch mehr Informationen mitgeben. Zum Beispiel, wenn du mehrere WLANs hast. Du möchtest zum Beispiel Abteilungen voneinander trennen. Gerne Technik und Sales oder sowas.
Auf jeden Fall.
Ja.
Immer.
Dann kannst du auch in der Radius-Rückmeldung mitgeben, welches WLAN dann verwendet werden soll am Switch.
Also ich kann quasi Dynamic WLANs über Radius lösen.
Genau.
Also mein Client wird authentifiziert. Und ich kann auch noch sagen, lieber Switch, pack den Client mal bitte in das WLAN rein.
Ganz genau. Noch weitergehend gibt es ein Attribut, das ist irgendwie Filter-ID. Da gibt es auch Ober-User-Role. Das ist alles im Wesentlichen das Gleiche. Es gibt noch ein zusätzliches Attribut, mit dem beispielsweise eine Benutzergruppe zurückgegeben werden kann. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber stell dir eine Firewall vor und du baust Policies auf Usergruppen, dann kannst du, wenn du den User-Radius authentifiziert hast, diese Usergruppe verwenden für deine Policies.
Mhm.
Ja, das heißt, die Filter-ID, die zurückgegeben wird vom Radius-Server, wird dann auf dem Authenticator weiterverwendet.
Okay.
Ja, aber gut, das war jetzt sehr, sehr
detailliert. Filter-IDs kenne ich tatsächlich eher nur vom VPN.
Ja, VPN.
Also jetzt bei Wired Networking habe ich es jetzt an der Stelle tatsächlich jetzt nicht so.
Ja, du kannst, wenn du mit Aruba User Roles arbeiten willst, kannst du die auf die Weise übergeben.
Ich habe jetzt gerade eine komische Kopfbewegung gemacht und gerade hat es irgendwie fürchterlich in meinen Nacken gezogen. Ich werde alt.
Ich sag nochmal Dinosaurier.
An der Stelle ganz interessant, anderes Produkt, ArbGuard, läuft uns ja auch schon mal wieder beim Weg.
Ja,
lösen das komplett anders. Ne? Da ist es ja so, dass der Switch konfiguriert wird, sobald er auf einem Port einen MAC-Change oder einen MAC-Move sieht, also eine MAC-Adresse taucht an einem anderen Port auf oder eine MAC-Adresse taucht neu an einem Port auf, wird das über einen SMP-Trap an die ArbGuard geschickt und in der Config von der ArbGuard steht da drin, ne, die MAC-Adresse soll bitte in dieses WLAN und dann wird seitens der ArbGuard über SNMP V3 zum Beispiel aktiv die Portmitgliedschaft geändert.
Das heißt aber auch, der Port ist erstmal
auf, bis der MAC-Move erkannt, oder der MAC-Change, die MAC-Notify gelaufen ist, ja, da ist der Port erstmal offen. Und klar, was jetzt könnte, ich meine, das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, aber das ist natürlich ein interessantes Gedankenexperiment. Was passiert eigentlich, wenn ein Port konfiguriert ist in einem bestimmten WLAN und die ArbGuard ist nicht erreichbar? Weil sobald wir über 802.1x und Radius sprechen, der Switch macht den Port zu. Der Switch macht den Port erst auf.
Wenn der User authentifiziert ist oder aber der Radius-Server ist nicht erreichbar oder der Radius-Server meldet zurück, dieser User ist nicht authentifizierbar. Mhm. Ne? Den kenne ich nicht. Dann hast du aber Möglichkeiten, das zu konfigurieren mit so einem sogenannten Unout-WLAN, dass du sagst, ich habe hier so ein Schmuddel-WLAN, wo halt alle Clients reinkommen, die ich nicht authentifizieren kann. Und da würden die dann landen. Und das ist bei ArbGuard anders. Oder
Also hätte ich jetzt gesagt, also müsste man sich jetzt mal ganz konkret nochmal angucken, aber ist jetzt halt gerade so ein in den Kopf gekommen. Mhm. Wenn wir jetzt in unserer Rolle hier über Radios reden, klar, dann lösen wir das entweder in kleinen Deployments mit dem NPS, Network Protection Server, oder aber gerne Aruba ClearPass.
Mhm. Weil ich zu NPS jetzt kürzlich das Zitat auf Reddit gelesen habe, NPS can die in a hole. Und ja, nein, ich bin auch kein Fan von NPS. Keiner ist Fan von NPS. Aber der ist nicht tot zu kriegen. Er kostet halt nichts. Ja. Und so rudimentär für, ich sag mal, kleine Deployments oder sagen wir starre Deployments, wo du weißt, okay, das benutze ich nur für WLAN. Ja, und ich werde das immer nur für WLAN benutzen. Puh, ja, kann man machen, ne?
Ja gut, Microsoft hat das Produkt ja selber schon mal ein paar Mal tot geredet, aber er ist halt immer noch mit dabei, auch in einem aktuellen Server 2022 ist die NPS-Rolle immer noch mit dabei, auch mit einem lustigen Bug, also die vordefinierte Firewall.
Seit 2019. Hm? Du meinst die Firewall, den Firewall-Bug.
Ja, den gibt es seit 2019 schon.
Ja, genau. Sie haben den Bug aber mitgenommen in 2022.
Ja, genau. So, ne, wenn ihr dann standardmäßig so Rolle installiert, nimmt das Ding erstmal keine Anfragen an. Ihr müsst die Regel einmal deaktivieren und wieder aktivieren und dann funktioniert sie. Ja, ich meine, wir haben das ja selber in größeren WLAN-Deployments schon gesehen, dass so ein NPS, gerade wenn es viele Verbindungsrichtlinien gibt, dann relativ schnell unübersichtlich wird. Ne? Ja. Also, weil diese Regeln halt auch von oben nach unten, ne, wie so bei so einem Packet-Filter funktionieren, da musst du schon aufpassen, wie du deine Regeln baust und wo du die dann anordnest.
Jetzt kann auch, ich sagte gerade eben so, wenn du nur WLAN damit machen möchtest, ja, kein Problem. Ne? Es wird aber auch dann schon kompliziert, wenn du mehrere Radios authentifizierte SSIDs hast oder aber wenn du verschiedene Vendor in deinem Netzwerk hast, auch erlebt, wo einfach die Radiusanfragen anders aufgebaut sind bei dem einen Vendor als bei dem anderen. Dann fängst du an, diese Regeln neu zu bauen oder zusätzlich zu bauen, weil du ja nicht schlagartig alle Access Points vom Vendor X mit Vendor Y abgelöst hast und so weiter. Und da ist NPS tatsächlich, das ist die große Schwäche dabei. Ne? Plus Mac-Authentifizierung. Wir sind alle kein Fan von Mac-Authentifizierung.
Warum eigentlich nicht?
Mac-Adressen kannst du fälschen. Ich gehe an den nächsten Drucker, weißt du?
Du liest die Mac-Adresse ab.
Genau.
Man kann in jedem Netzwerkkartentreiber unter Windows oder unter Linux geht das, könnt ihr halt irgendeine Mac-Adresse eintragen, die Burned-In-Adresse überschreibt.
Mhm. Genau. Ne? Und gehst zum Drucker, druckst die Konfigurationsseite, hast du eine Mac-Adresse. Ja, also sind wir alle kein großer Fan von, keine Frage. Aber bei NPS ist das besonders kritisch, weil was ist die auf jeden Fall immer die einzige Datenbank, die ein NPS anfragt?
Active Directory.
Immer nur Active Directory. Das heißt, du könntest höchstens diese Requests dann an einen anderen Radioserver weiterleiten, der dann nicht in der Active Directory ist. Ist kompliziert. Und Mac-Out mit Active Directory-Usern bedeutet, du hast einen User, der lautet wie eine Mac-Adresse.
Genau, Benutzername ist Mac-Adresse. Kennwort ist, glaube ich, dann auch die MAC-Adresse und das Kennwort muss umkehrbar verschlüsselt sein.
Ja.
Also alles, was du eigentlich jetzt nicht haben will.
Genau, das will man nicht haben. Ne? Und gerade wenn man da viel von hat, ganz ehrlich, da fängt es dann an, dass NPS einfach nicht mehr das Mittel der Wahl ist.
Genau. Das macht die ClearPass aber tatsächlich schöner. Also die hat ja auf der einen Seite klar die klassische Radius-Komponente, aber ein Feature, was wir bei der ClearPass von Aruba ja sehr zu schätzen gelernt haben, ist ja das sogenannte Fingerprinting.
Ja, genau. Fingerprinting oder Endpoint Profiling, wie auch immer sie es nennen. Das heißt, das Dingen macht im Zweifelsfall auch SNMP-Anfragen etc., um festzustellen, was das für ein Gerät ist, was dahinter liegt. Und wenn jetzt ein Windows-Client mit einer MAC-Adresse von einem Drucker ankommt, dann funktioniert es schon nicht mehr, wenn du deine Regeln passend gebaut hast. Darüber hinaus hat die ClearPass eben auch eine lokale User-Datenbank. Das heißt, alles, was du kannst ja aussuchen, wogegen authentifiziert werden soll. Das heißt, wenn du deine normale Corporate SSID nimmst, die soll gegen die Active Directory mit Computerkonten authentifiziert werden. Aber Mac-User-Konten, wenn sie denn sein müssen, die liegen im lokalen Endpoint-Repository auf der ClearPass selber. Ja, du kannst Ja, gut, das ist jetzt die Radiuskomponente von ClearPass. Es ist ein großes, mächtiges Tool, was eigentlich noch viel, viel mehr kann, aber.
Was kann sie noch mehr? Ich weiß, also, ne, ich frage jetzt einfach mal so, ich meine, ich weiß, was die kann, aber du machst mit dem System definitiv mehr als ich. Ich glaube, wir haben bei einigen Kunden aber Portallösungen darüber abgefackelt.
Genau, Portallösungen, Gastportallösungen, sprich Gastbenutzeranlage, Voucherdruck kennt man ja so aus Hotels oder Krankenhäusern oder was auch immer. Dass man das über dieses Gastportal auch frei gestaltbar, das Gastportal, ne, wenn man halt so 0815 Access Points hat, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, dann wie gesagt, dieses Endpoint-Profiling oder Fingerprinting mit Erfassung von Geräten, die auch noch nicht, wie sage ich es, per Authentifizierung vorbeigekommen sind, sondern du kannst die MAC-Adressen der Geräte auch einsammeln mit DHCP-Paketen. Das heißt, du konfigurierst DHCP-Relay an irgendeiner Stelle, leitest schon mal die ganzen MAC-Adressen an die ClearPass weiter, sodass die auch, bevor du deine ersten Policies gebaut haben, schon alle möglichen Endpunkte kennt. Mhm. Ja, funktioniert wunderbar. Und ja, lizenzabhängig, ne? Onboarding, also sprich Bring Your Own Device, wenn die Leute mit ihren Privatgeräten ankommen. Und OnGuard, das ist mehr so Posturing, also Compliance, Health Checking, auch integriert mit verschiedenen Anbietern, ne? Microsoft ATP, CrowdStrike, Falcon, Intune, ne, dass du eben gewisse Compliance-Checks machen kannst mit den Geräten, bevor du sie ins Netzwerk lässt. Da sind bestimmte Hotfixes installiert, sind die Antiviren-Pattern aktuell und so weiter und so fort. Ja, Schweizer Taschenmesser halt.
Schweizer Taschenmesser gibt es als Software, ne? Meistens bei uns als VM, läuft als Cluster in der Regel.
Ja.
Also, ne, wenn eine Kiste abraucht, ist die andere immer noch da. Kostet natürlich ein paar Mark.
Die kostet kann man nicht ein paar Mark, sagen. Ist User-Anzahl abhängig, Concurrent-User-Anzahl abhängig, muss man dazu sagen. Das heißt, nur weil ich 3000 Rechner habe irgendwo da draußen, muss ich nicht 3000 Clients authentifizieren, weil die sind nicht alle concurrent online. Ja.
Aber am Ende des Tages kann man, glaube ich, sagen, so ganz ohne willst du dein Netzwerk, zumindest wenn es größer ist, heute auch nicht mehr betreiben. Mhm. Insofern, also interessanterweise, meistens ist es ja so, dass die ClearPass bei uns über WLAN-Projekte mit reinkommt und dann erst im zweiten Schritt wired quasi mit angebunden wird. Auf jeden Fall ein sehr, sehr mächtiges Tool, arbeiten da ganz gerne mit, ist ziemlich robustes Zeug.
Ja. Auch so Upgrading und sowas ist im Allgemeinen.
Zertifikate austauschen.
Ja, auch Zertifikate austauschen ist damit im Allgemeinen schmerzfrei.
Ah, heute auch wieder ist so eine Anwendung beim Kunden gehabt. Hersteller bestand auf einem selbstsignierten Zertifikat. Stellte sich auch relativ schnell raus, warum FQDN musste drin sein. Der NetBIOS Name musste drin sein und die IP-Adresse. War natürlich kein Problem. PKI habe ich eine Vorlage gebaut, weil das Zertifikat durfte auch nur maximal 389 Tage gültig sein.
389?
Ja, nicht älter. Ja, jetzt muss man wissen, da kommen nachher Android-Tablets zum Einsatz und die finden wohl Zertifikate mit Laufzeiten über einem Jahr irgendwie uncool. Deswegen habe ich das auch aus der PKI geholt, damit man auf die ganzen Tablets nur das RootCA-Zertifikat verteilt und nicht, wie vom Hersteller wahrscheinlich vorgesehen, einmal im Jahr auf eine Bazillion Tablets das Zertifikat als Trust hinterlegt. Aber gut, das am Rande. Ja, wenn ihr irgendwie mal Fragen zu Port Security habt, 802.6, lasst einen Kommentar, eine Mail oder was in der Telegram-Gruppe da. Bevor wir aufgenommen haben, hat sich der Kollege verabschiedet und er hatte uns dann vorher noch ein bisschen zugehört, wie wir hier noch in der Sendungsvorbereitung waren. Und ich habe ihn gefragt, oder wir kamen dann halt drauf, welcher Jahrgang er denn ist. Und er meinte dann, ja, 1997. Ich musste daraufhin ein bisschen lachen.
Oder weinen?
Ja, eigentlich ein bisschen lachen. Ich hatte nämlich 1998 meine Ausbildung damals angefangen. Lang ist's her. Aber über das kommende Thema bin ich eigentlich gestolpert, als mir vor ein paar Tagen siebenteils auffiel, dass Jurassic Park dieses Jahr 30 Jahre alt wird.
30 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen.
Ich weiß das noch wie heute. 13. September 1993, UCI Bochum.
Okay, gut, hat dich geprägt, entnehme ich.
Total, total. Früher natürlich wegen der Dinosaurier, und ich freue mich schon darauf. Ich meine, mein Sohn ist jetzt gerade etwas über zwei. Ich werde noch ein bisschen warten müssen, bis ich ihn mit den drei Teilen Jurassic Park und drei Teilen Jurassic World beglücke.
Ja, aber Dinosaurier gehen auch in dem Alter schon allgemein, also die Plüschdinosaurier.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Ne, also mit Dinos ist er auch fein. Mhm. Aber Jurassic Park hat mich damals noch aus einem ganz anderen Grund, ich will nicht sagen geprägt, aber ich fand den Film deswegen unglaublich geil. Und zwar gab es in diesem Film so ziemlich gegen Ende den ziemlich bemerkenswerten Satz: "It's a Unix system, I know this." Kombiniert mit einem ziemlich ikonischen Dateimanager unter Unix mit so einer 3D-Ansicht. Und wenn du den Film dann jetzt auch heute nochmal guckst, ich meine, ja, ich achte jetzt hier nicht mehr auf die Dinos, aber es fallen einem so viele lustige Details auf, ne? Irgendwie die Thinking Machine CM5 im Hintergrund in diesem Kontrollraum, wo ich mir auch denke, das Ding wird warm. Wo sind die Klimaanlagen? Das Ding ist laut. Du willst doch eigentlich nicht davor sitzen. Ja, jede Menge Apple Quadras. Die SGI Crimson, die ist mir erst nach ein paar Jahren beim Wiedergucken aufgehört, weil ich denke, Moment, stopp, was ist das da? und eigentlich, ich fand den Film, was das angeht, was diese ganze Computertechnik angeht, es war ja dann nachher auch der schlecht bezahlte Administrator, der an allem schuld war. Ja. Hätte John Hammond seinen Admin besser bezahlt, dann würde es den Jurassic Park heute noch geben.
Tja. Exakt.
Verscherzt es euch nicht mit euren Admins.
Auf jeden Fall. Na? Haben heute, glaube ich, bis heute noch nicht alle verstanden.
Und ganz am Ende gibt es ja dann auch diese ikonische Szene mit dem Tyrannosaurus im Eingangsbereich des Besucherzentrums, wo dann dieses Banner runterfällt, als die Dinosaurier die Erde beherrschten. Und 30 Jahre Jurassic Park, und als Jurassic Park in die Kinos kam, da haben auch noch ganz andere Kisten die Erde beherrscht. Und ich will jetzt mal die nächsten Minuten nutzen, darüber zu reden, wie ist es eigentlich Unix ergangen?
Ich lehne mich dann mal zurück.
Ja.
Und lausche gebannt.
Als die Dinosaurier die Erde beherrschten, ne? Also 30 Jahre zurück, da war Unix eigentlich noch ganz, ganz dick im Business. Was sind die denn noch so für Hersteller?
Mir.
Im Kopf.
Mir. Kennst du mich? Nein, nichts.
Okay.
Tatsächlich nicht.
Ich habe tatsächlich, also ich habe im August 1998 habe ich meine Ausbildung bei einem lokalen, örtlichen IT-Dienstleister in Dortmund angefangen. Tag zwei wurde ich dann mit zu einem Kunden mitgenommen, das war ein Bauunternehmen in Dortmund, was ich dann auch später noch ein paar, den habe ich dann nach der Ausbildung auch noch ein paar Jahre betreut. Und dort im Keller gab es drei Server. Eine NetWare 411-Maschine, eine NetWare 312-Maschine und eine Siemens RM400 mit Reliant Unix. Und Task für den Tag war dann, guck mal, hier ist ein Intel Print Server, ne, also so Netzwerk und zwei parallele Ports. Guck mal, hier sind Handbücher, Stichwort LPD, Line Printer Daemon. Das Ding müssen wir jetzt zum Drucken kriegen. Also eigentlich war das gang und gäbe. Die hatten halt an allen möglichen Stellen da Intel Print Server im Einsatz, um dann halt von den Rechnern aus Terminals heraus, also Terminal Emulation heraus, aus den Unix-Anwendungen heraus, dann halt zu drucken.
Am zweiten Tag der Ausbildung.
Tag zwei. Ja, also das Schöne war ja, damals gab es ja noch ausgedruckte Manuals. Das heißt, der Kollege hat mir dann auch einen dicken Schinken auf den Tisch gelegt und dann haben wir uns da zusammen durchgefressen. Er hat das schon drei Bazillionen Mal gemacht, aber für mich war das tatsächlich Neuland. Und das ist, ja, jetzt 25 Jahre her. Einmal die Woche renne ich immer noch an der Unix-Maschine lang. An der mache ich selber zwar nichts, aber die ist tatsächlich immer noch bei einem Kunden im Einsatz. Und das ist eine Atos Escala. Also wenn man das Ding sieht, weiß man, okay, das ist eine IBM-Maschine. Aber wenn wir uns jetzt mal so langsam durchfräsen, welche Unix-Systeme es heute eigentlich noch so gibt und welche dann auch so am Leben sind, tatsächlich IBM AEX. Ja, also letztens noch gelesen, dass IBM jetzt auch die AEX-Entwicklung nach Indien verlagert. IBM hat ja auch schon vor ein paar Jahren Red Hat gekauft. Aber die ganzen Power-Server supporten immer noch AEX. IBM i, also das, was wir so als, also was ich noch so als AS400 kenne und Linux und die Roadmap für AX, die geht noch auch bis 2030. Also das ist tatsächlich noch in Unix, was auch heute gepflegt wird. Ja. Was mich auch total geprägt hat, war Solaris. Damals noch von Sun. Werde ich auch nie vergessen. Also es war dann auch so, das muss dann so um 2000 gewesen sein. Kennst du City at Home?
Ja, natürlich.
Natürlich. Also es gehörte damals zum guten Ton, via Bildschirmschoner, wenn der Rechner nichts gemacht hat, nach Außerirdischen zu suchen. Und das haben wir natürlich alle gemacht. Ne? Auch ich hatte dann zu Hause dann irgendwie diesen City at Home Bildschirmschoner. Und der Vater meiner damaligen Freundin war Softwareentwickler. Und hatte eine ganze Zeit lang in seinem Büro ein Cluster aus zwei Sun Enterprise 450, so Quad-Socket-Spark-Maschinen laufen. Und ist ja blöd, wenn die einfach die Luft warm machen. Ja, also hat er auf den Dingern SETI gerechnet. Solange, bis sie dann halt irgendwann in Produktion kam. Auch bei Kunden mal, ich habe in einem Asphaltmischwerk, habe ich meine Ultra 40 gesehen für die Steuerung von dem Asphaltmischwerk. Und ich hatte selber mal eine ganze Zeit lang eine Sparkstation 5, so als Home-Server zu Hause. Fürchterlich laut, fürchterlich langsam, lief mit NetBSD, aber es war eine Sun. Ja, es war eine Sun. Sun war halt auch lange, lange Zeit, ich sag mal so bis zur Übernahme von Oracle, das war im Januar 2010, eigentlich ja noch ganz gut im Rennen. Ne? Wir haben den Dotcom-Crash überlebt und waren ja dann, sag mal so um 2010, auch gerade in diesem Prozess drin, von ihren Spark-CPUs Richtung AMD und Intel zu migrieren. Solaris gab es ja auch schon länger für Intel-CPUs. Und jetzt nach dem Kauf von Sun durch Oracle ging das eigentlich steil bergab. Also also Solaris 12 ist von der Roadmap verschwunden. Ja, Solaris 11 gibt's noch. Das stirbt aber halt einen ziemlich langsamen Tod. Ich habe schon seit Jahren keine Kisten mehr draußen bei Kunden gesehen. Also da kann ich mir auch nur vorstellen, dass das so, ich sag mal, für die Oracle-Kunden am Leben gehalten wird, die aus welchen Gründen auch immer noch irgendwelche Oracle-DBs auf Sun haben. Wir hatten, das war so 2013, 2014, da hatten wir auch mal ein Projekt bei einem Kunden, das habe ich damals federführend gemacht. Der Kunde, Körperschaft des öffentlichen Rechtes, hatte jede Menge Zeug auf Sun-Maschinen laufen. Also da führte, das war total kurios, also das war ja 2013, 2014, da führte Windows mit Active Directory, das hatte Schattendasein. Ja, alles, was die hatten, hatten die auf irgendwelchen Sun-Hobeln laufen, Samba auf irgendwelchen alten Sun Enterprise mit Spark und Microsoft Services for Unix und hin und her. Und ich dachte, ach du Scheiße.
2003, 2004?
Nein, 2013, 2014. Und Auftrag der Geschäftsführung war, dass wir dafür einen Exit machen. Weil denen war ganz klar, das Ding wird gnadenlos vor die Wand fahren, früher oder später. Ne? Also die Leute, die sich damit auskannten, die gingen so nach und nach in Ruhestand. Aber für den IT-Leiter war das das Geilste. Das waren halt Unix-Maschinen, da kannte er sich mit aus. Das war.
Ja, ich bin gerade so überrascht, dass das 2013, 14 noch so da war.
Ne? So. Und ich meine, klar, ne, die hatten dann SAP auf den Hobeln laufen und ja gut, das ganze Office-Zeug lief dann halt auch zwar auf Windows-Maschinen, aber halt Fileablage war auf Samba und dann hatten sie auch noch Citrix für Unix, hatten sie auch noch irgendwas im Einsatz. Also wirklich Zeug, wo ich dachte, Alter, ich bin hier im Museum. Nee, da haben wir damals Konzept gemacht für einen Exit, für eine Exit-Strategie, ah, ja. Also Weiterentwicklung. Also Solaris, keine Ahnung, sag mal einer was hier von den Zuhörenden. Habt ihr noch irgendwo Solaris-Deployments laufen? Jo, wir sind ein HPE-Laden. Mhm. HPE-Laden. Mhm. Was kennen wir da? HPUX. Ja, das war neben Reliant, war das somit das Unix, mit dem ich am meisten gemacht habe. Mhm. Wenn auch immer sehr spezifisch so aus der Storage-Schiene raus. Das heißt, wann immer ich irgendwie meine Hände an irgendwelche HPUX-Hobel gepackt habe, ging es meistens darum, da irgendwie Storage dran zu flanschen, okay. Die an SAN anzubinden, Loons dran zu hängen, LVM, sonst irgendwas. Und ich hatte ja eigentlich mal gesagt, ne, Siemens RM400, CPUs waren MIPS, AX hatte Power, Oracle oder Sun hatte Spark und HPUX lief nativ auf PRISC. Mhm. Bis zu dem Tag, an dem HP die wahrscheinlich dümmste Entscheidung seiner Geschichte getroffen hat, nämlich auf Itanium zu setzen.
Warum?
Naja, weil Itanium tot ist. Intel, mhm. Also Itanium war ja ein Projekt für eine neue 64-Bit-CPU, IA64 als Architektur. Ja, okay. Und da hatten sich ein paar Hersteller committed, aber ganz, ganz stark vor allen Dingen Intel, beziehungsweise ja. HP.
Okay, ich wusste nicht, von welcher Zeitschiene wir hier sprechen. Boah,
wann kamen die ersten Itaniums raus? 2003, 2004. Mhm. Also es gab Server 2003, gab es auch für Itanium. Mhm. Und das Ding war das Problem, Itanium war teuer, die waren langsam, mhm. Sobald sie halt irgendwie Code emulieren mussten. Und so ist das Ding auch gestorben, weil immer mehr Hersteller sich dann auch zurückgezogen haben mit dem Itanium-Support. Und HP klebte halt da wie die Fliege im Spinnennetz, weil sie hatten halt HPUX auf Itanium mhm. portiert. Mhm. Mit dem Merger von Compaq und HP hatte HP ja auf einmal auch eine ganz breite Palette an Unix. Ne? Sie hatten HPUX, Pre-Merger HP, sie hatten auf einmal True64. Das kommt eigentlich noch von Digital, ne? DEC OSF 1. Okay. Sie hatten, was eigentlich auf Alphas lief, also True64 lief eigentlich auf Alpha-CPUs, genauso wie OpenVMS, was auch auf Alphas lief. True64 haben sie nie auf Itanium-CPUs portiert. OpenVMS schon. OpenVMS gibt es heute immer noch, haben sie mittlerweile freigegeben, mhm. läuft wohl mittlerweile sogar auf Intel 64-Bit-CPUs. Mhm. Und ja, sie hatten dann auf einmal PRISC, sie hatten IA64 und sie hatten Alpha im Programm. Und speziell für OpenVMS und HPUX hatten sie gesagt, okay, das portieren wir auf Itanium. Und ich glaube, Silicon Graphics ist auch auf Itanium aufgesprungen, aber für Linux-Maschinen. Naja, und irgendwann kündigte Intel halt ab oder Intel an, dass diese Technologie oder dass diese CPU-Plattform stirbt. Und HP hat nicht den Move gebracht zu sagen, wir portieren HPUX ein weiteres mhm. Mal mhm. auf x64. Sondern die Roadmap von HPUX geht jetzt bis Ende 2025.
Und dann
kriegst auch momentan mhm. nur noch irgendwelche Superdome-Kisten. Mhm. Und dann scheint das ganze Ding tot zu sein. Hm. Spielt auch bei HPE jetzt tatsächlich keine große Rolle mehr. Ja, True64, was ja auf Alphas lief, da ist der Support Ende 2012 eingestellt worden, ganz mhm. offiziell. OpenVMS lebt halt noch so ein bisschen. Ja, und dann haben wir Silicon Graphics. Die Kenner werden die Crimson in Jurassic Park sicherlich entdeckt haben, die kleine rote Kiste. Die Kisten auch legendär, was die Farbgestaltung angeht. Also das fand ich ja sowieso immer. Ne? Ich fand ja Unix-Kisten, die sahen schon alle immer viel cooler aus als irgendwelche PC-Mühlen.
Ja, du hast mir Fotos gezeigt, sonst ja? wüsste ich das auch nicht. Aber
Ich hätte auch zu gerne immer noch eine Sun-Tastatur, aber die hat natürlich alle immer proprietäre Stecker. ja, Silicon Graphics, ne? Also ohne Silicon Graphics wäre Jurassic Park tatsächlich nicht möglich gewesen. Also ein Großteil von den 3D-Animationen von Industrial Light and Magic waren da auf SGI-Maschinen gerechnet worden. Die waren ganz, ganz dick. Also Silicon Graphics waren bekannt so im Grafikgeschäft. Ne? Die hatten Challenge und Origin, das waren so Maschinen so als Server, HPC und die Indigo, Crimson, Indie, das waren halt Workstations und dann gab es noch die Onyx, das war dann so für Visualisierung, mhm. 3D und sowas. Und wie Siemens auch, hatte Silicon Graphics Irix auf MIPS-CPUs aufgesetzt, setzte dann aber in den 2000er Jahren auch auf IA64, aber nicht mehr für Irix. Das ist nie auf IA64 portiert worden, wurde dann auch 2006 eingestellt, aber Irix hat etwas, oder Silicon Graphics hat etwas veröffentlicht und das lebt auch heute immer noch weiter. Und wir werden demnächst wieder damit zu tun haben.
Jetzt bin ich gespannt.
XFS als Dateisystem.
Ach, ja. Oh ja.
Stichwort Hardened Repository.
Mhm. Genau. Hardened Repository, genau.
Silicon Graphics selber hat ja auch eine ganz spannende Geschichte. Die waren eigentlich, haben sie 96, haben sie Cray gekauft. Haben dann in den 2000er Jahren. Ja, Cray, das waren hier so Supercomputer. Ja. Cray T3D. Es gibt auch so eine, die sieht aus wie eine Couch-Ecke. Ich weiß gar nicht, ob es eine T3E war oder irgendeine. Auf jeden Fall ganz ikonische Kisten auch. Also sie haben 96, haben sie, hat Silicon Graphics Cray gekauft. 2000 haben sie dann die Namensrechte an Terra Computer verkauft. Und Terra Computer hat sich dann in Cray Inc. umbenannt. 2009 war Silicon Graphics dann pleite, hat dann halt Teile ihrer Assets an Rackable Systems verkauft. Die haben sich dann auch wieder in Silicon Graphics umbenannt und diese Silicon Graphics hat HPE 2016 gekauft. Und dann gab es ja noch die Cray Inc. Und die hat HPE dann 2019 gekauft.
Okay. Das war, das scheint mir unnötig kompliziert im Verlauf, aber ne, ja.
Aber, ja. Und gut, jetzt haben wir gut, Reliant Unix, Siemens, wir haben IBM AIX, wir haben Solaris, wir haben HPUX. Welche hässliche Brut fehlt noch in der ganzen Gruppe? SCO. Die Linuxer unter euch werden jetzt so aufstöhnen. Ja, SCO hat da tatsächlich keine, die gewinnen tatsächlich keinen Publikumspreis mehr.
Nein.
Nee, SCO Open Server war ein Nachfolger von Xenix, was von, ich glaube, von Microsoft sogar kam. SCO Open Server habe ich auch ein paar Mal mit zu tun gehabt. Lustigerweise war das auch so wieder so ein Bauunternehmen-Ding. Also irgendwie scheinen Bauunternehmen immer einen Hang, zumindest Ende der 90er, für Unix gehabt zu haben. Also oft liefen so Buchhaltung, Lohnbuchhaltung. Er lief dann immer irgendwie auf Unix hobeln. Novell, mit denen hatte ich ja Anfang meiner Ausbildung auch noch einigermaßen zu tun, hatten auch ein Unix im Programm. Unixware. Novell hatte sogar lange Zeit die Rechte an System V. Die haben diese Unix-Rechte mal gekauft. Und irgendwann hatte dann, ich glaube, das war so 95, hat Novell Unixware an SCO verkauft. Und damit fing das ganze Drama an. Irgendwann hat dann SCO, IBM und ein paar andere, auch Daimler und so, wegen Rechteverletzungen verklagt. Da ging es dann halt darum, dass SCO der Meinung war, dass IBM Code aus Linux in Unix hat fließen lassen und das hätte ja dann auch dem ganzen Unix-Geschäft geschadet, weil Linux damit erst sag mal, in die Lage versetzt wurde, Aufgaben zu übernehmen, wo man früher halt Unix eingesetzt hat. Und
also das Code aus Unix in Linux.
Genau, so, genau, okay. Du hast recht, ja. Und das Problem dabei war, dass SCO sich dann halt irgendwann total darauf versteift hat. Weil eigentlich die Santa Cruz Operation SCO hat ihr Geld mit Open Server und Unixware und da rundherum verdient. Und dann hat halt SCO da Geschäft gewittert und irgendwann waren sie dann auch, sag ich mal, fast pleite, haben ihr ganzes Unix-Geschäft an Caldera verkauft, haben sich dann selber in Tarantella umbenannt. Tarantella wurde dann später wieder von Sun gekauft. Caldera hat sich dann in SCO Group umbenannt und ist dann wieder losgezogen, um Läden zu verklagen. Dann waren die jetzt auch wieder pleite, haben aber vorher das ganze Unix wie ein Open Server Zeug dann an Xionos irgendwie so, wie sie heißen, verkauft. Also das Zeug gibt's immer noch.
Xenos. Ist das Unix rückwärts OS?
Scheint so.
Okay.
Also ne, die SCO gibt's immer noch. Das ist aber auch nur noch so ein rechtes Konstrukt, was dazu lebt, irgendwie rechts, Gerichtsverfahren durchzuziehen.
Ja.
Lustiges Detail an der Stelle noch, um ein Haar hätte SCO mit Unixware sogar tatsächlich einen Coup gelingen können, denn Compaq hatte mal die Non-Stop-Cluster-Technologie auf Compaq-Servern mit Unixware freigegeben. Tandem, Non-Stop, ist auch eine sehr geile Sache. Tandem hatte, Tandem waren Compaq-Leute. Oder waren es Digital-Leute? Compaq oder Digital-Leute? Haben die Unternehmen verlassen, haben das Unternehmen Tandem gegründet und haben fehlertolerante Serversysteme gebaut. So. Eines der dicksten Geschäfte, also die hat man dann eingesetzt, so bei Börsenhandel und so weiter. Und unter anderem auch bei der Deutschen Bahn, nämlich das Buchungssystem Kurs 90. lief auf zwei oder drei von diesen Kisten. Irgendwann hat Compaq dann Tandem gekauft. Dann gab es diese Maschinen weiter unter dem Namen Tandem Himalaya. Und das waren halt fehlertolerante Kisten. Und die Technologie dahinter haben sie dann auf Unixware portiert. Sprich, du hattest sowas wie Single Image Cluster. Sprich, mehrere Clusterknoten booten von einem zentralen Image. Es gab die Möglichkeit, Prozesse live innerhalb des Clusters zu migrieren zwischen Knoten. Und damit du diese ganzen Firlefanz überhaupt machen kannst, brauchst du halt ein unglaublich schnelles System Area Network. Das war damals ServerNet. Und ServerNet war der Vorgänger von InfiniBand. Also Teile aus ServerNet sind dann in InfiniBand aufgegangen.
Okay.
Und naja, ne, wenn das durchgestartet wäre, das wäre schon ziemlich cool gewesen, weil ich glaube, das war zur damaligen Zeit auf Compaq war ja Standard X64 oder X86 Hardware, mit einem PC Unix und dann so ein so fancy Zeug, das war schon geil, weil ne, so Single Image Cluster, das kanntest du sonst nur von OpenVMS. Das OpenVMS-Clustering ist auch legendär. Also es gibt OpenVMS-Cluster. Ich glaube, das war mal bei der Polizei Amsterdam. Da ist ein OpenVMS-Cluster quer durch Amsterdam gezogen, ohne eine Sekunde Downtime. Also das ganze Cluster hat eine längere Uptime gehabt als die einzelnen Server dieses Clusters.
Okay.
Ja, so ein fancy Scheiß hast du heute nicht mehr. Good old times. Wir haben mit Reliant Unix angefangen. Dann beenden wir das Ganze jetzt auch mit Siemens Reliant Unix. Das letzte Release kam 95 raus und 98 hat sich dann auch Siemens oder ich glaube damals war es dann schon oder Siemens Nixdorf damals haben sich entschieden, dass sie dann den Weg in Richtung Solaris und Intel weitergehen und das war schon so ein bisschen auch auf den Merger von Fujitsu Siemens oder von Fujitsu und Siemens gemünzt, weil Fujitsu brachte in diese Ehe ja auch Spark-Systeme ein. Und klar, die liefen natürlich mit Solaris. Merkwürdigerweise habe ich halt in der Historie relativ viele Bauunternehmen als Kunden gehabt und irgendwie hatten die halt immer so fancy Lohnbuchhaltungssoftware, die lief irgendwie immer auf Unix. Und da bin ich tatsächlich letztens mal in dieses Rabbit Hole reingefahren. Ich habe nämlich versucht rauszubekommen, ob es die Firma noch gibt. Ne? Es gab dann halt auf diesem Reliant Unix lief Dibas. Dialog-Bauabrechnungssystem der Firma MJP Bausoftware aus Weißenturm, das ist so Mayen Koblenz. Die Firma scheint es tatsächlich noch zu geben, auch wenn es da irgendwie eine andere Firma gibt, die sich damit beschäftigt, die man diese MJP-Kunden auf BRZ, das ist das Baurechenzentrum, ist ein Laden, der sitzt in Nürnberg, migriert. Ja, keine Ahnung. Also, das ist alles.
Webarchive.org
ist auch manchmal hilfreich. Und, ne, genau, sowas. Da guckst du dann nach, dann fängst du an mit Google Maps und Street View zu gucken, ob Häuser da noch stehen, die da stehen sollten. Ja, ja gut, verdammt lang ist's her. Ne? Heute touren wir noch relativ viel auf Linux rum. Ich hatte letztens noch sowas Lustiges gelesen, ob Windows 11 dank WSL vielleicht mal irgendwann den Stempel Unix bekommt. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob macOS noch den Stempel Unix hat. weil es die Unix-Zertifizierung irgendwie geschafft hat. Ich weiß es gar nicht. Bei den ganzen Systemen, die wir da oben hatten, das meiste war natürlich System 5, aber ein paar BSD waren es auch noch. Und das war ja früher so, dass es immer diesen Unterschied zwischen BSD-basierten und System 5-basierten Unix-Systemen gab. BSD war immer so das Universitäts-Unix System 5 war halt mehr so von den kommerziellen Anbietern gedacht. Also SunOS war zum Beispiel früher BSD und später, als dann Solaris wurde, hat sich das Richtung System 5 entwickelt. SCO, Open Server, HPOX, das waren System 5-Kisten. Mhm. Zentraler Unterschied ist zum Beispiel, wo liegen Binaries? Ja, System 5 liegt das Ganze unter User Bin oder User S-Bin, also ne? Bei einem BSD liegt das Ganze eher unter Bin und S-Bin und du hast bei einem System 5, hast du Run-Level. Kennst du vielleicht auch von Linux die verschiedenen Run-Level, ne? 3 und 5, 3 ist Konsole, 5 ist mit GUI, ne? S ist dann Single-User-Modus. Bei einem BSD hast du halt eine RC-Conf unter ETC liegen, wo dann quasi die ganze Config drinsteht. Das finde ich persönlich auch dann bei FreeBSD immer so charmant. Das ist halt so ziemlich ziemlich sauber, ne? Alles, was du selber nachinstallierst, was nicht zur Original Distribution gehört, liegt unter User Local Bin. Du hast halt die RC-Conf, wo dann halt drin steht, welche Dienste will ich starten und so weiter und so fort. Was für eine IP-Adresse kriegt das Teil? Gut, aber das hast du heute halt bei den ganzen Unix-Kisten auch so nicht mehr. Jetzt würde mich ja mal interessieren, welcher von den Hörenden überhaupt noch mit dem Rechner mal zu tun
seid
hatte.
Seid ihr noch da? Achso,
nein. Ich befürchte, es werden nicht allzu viele sein. Aber wenn ihr mal irgendwie auf den Dingern mal rumgeklimpert habt oder irgendwo noch welche stehen habt, sag mal Bescheid. Wie gesagt, ich kenne tatsächlich momentan nur noch so ein paar AIX-Kisten, die sich eher in Krankenhäusern tummeln.
Oh, ich finde das total spannend. Ich habe damals nur einfach noch nicht genug mit Computern zu tun gehabt. Ich hätte das wahrscheinlich genauso spannend gefunden.
Ja gut, die Dinger sahen halt immer viel geiler aus als PCs und das war halt auch mal, Unix war halt immer direkt hoch und weit. Das war halt nicht mit, keine Ahnung, irgendwie Desktop-Support oder so. Aber ja, lang ist es her. Das waren ja bei mir, als ich mit der Ausbildung angefangen habe, auch schon die Ausläufer. Ich glaube, in den 2000er Jahren gab es da nochmal relativ viel, so mit .com und so. Da hat ja Sun auch nochmal, glaube ich, ganz dick Geld gemacht, aber ich glaube so 2003, 2004, ich glaube, da fing dann auch so der Abgesang ab. Ne? Man merkt es auch, da kamen so die letzten Versionen, ne, so von ein paar Sachen raus.
Also ich meine auch jetzt vor gar nicht so vielen Jahren in einem Projekt, oder zumindest bei einem Kunden gesessen zu haben, als da parallel ein Projekt lief, wo auch noch irgendwelche Solaris-Systeme zurückgebaut wurden. Aber
ja, ich hab, war 2006, war ich ja hier in Köln
2016.
Ja, okay, das ist ja schon mal gar nicht so lange her. Mhm. Also 2006 war ich Server Support bei der Versicherung hier in Köln, also ne, quasi als Externer. Und da lief ein Projekt, um Services von IBM Power auf RHEL auf VMware beziehungsweise RHEL auf IBM x86 Servern zu migrieren, wegen Kosten. Ne, also Versicherung typisch, die hatten ihre drei Domänen, Host, Unix, x86, ne?
Ja.
Windows, Linux. Und da gab es schon ein Projekt, was gesagt hat, nee, also alles, was jetzt hier nicht zwingend auf Power laufen muss, wird bitte nach Linux auf x86 migriert. Das war 2.6. Also da hatte man offenbar schon erkannt, dass man für nicht alles, ich meine, klar, das war natürlich dann wahrscheinlich auch zu einer Zeit, wo auch Linux mehr und mehr die Fähigkeiten bekam, auch wirklich so Hochverfügbarkeitszeug auszuführen. Opa erzählt vom Krieg. So, ne?
Ich kann mal sogar stundenlang zuhören.
Ja.
Ja.
In diesem Sinne haben wir einen Aufreger der Woche. Nein.
Nein. Nein, nicht so richtig. Hast du dich über irgendwas aufgeregt?
Noch nicht.
Was man erzählen kann.
Nein, naja, das kann man alles nicht erzählen, deswegen. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund. Ja. Bleibt uns treu, bewertet uns auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Hinterlasst Kommentare, kommt in unsere Telegram-Gruppe, kommt mit uns in den Austausch.
Wenn ihr Fragen habt, meldet euch.
Genau, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen
oder 14 Tagen.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.